Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In dieser Episode von Welterbe Hallstatt geht es um ein Pferdeeisenbahnprojekt zwischen Obertraun und Kainisch. In der frühen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde über Pferdeeisenbahnen Salz transportiert. Berühmt ist die Pferdeeisenbahn Gmunden-Budweis. Und diese Transportmöglichkeit wurde auch fürs innere Salzkammergut überlegt. Dieses Projekt ist sehr spät entstanden. Es stammt aus dem Jahr 1865 und zu der Zeit hielt eigentlich schon der Dampfbetrieb Einzug. Da wurde die Pferdeeisenbahnstrecke in Umlowitz in Böhmen bereits 1869 auf Dampfbetrieb umgestellt. Wie ich zu den Informationen über dieses Projekt gekommen bin, wie ich die Archivalien gefunden habe, denke ich, ist eine sehr schöne Geschichte, die ich am Anfang dieser Episode erzählen möchte. Und zwar handelt es sich um zwei Pläne. Es sind sehr großformatige Pläne, etwa 1,40 Meter lang, gute 60 Zentimeter breit. Und diese zwei großen Pläne, die lagerten ursprünglich über Jahrzehnte im Erdgeschoss oder im Keller des Finanzministeriums in Wien in der Himmelpfortgasse. Das Finanzministerium oder zumindest die Prunkräume des Finanzministeriums sind in Wien im ersten Bezirk im ehemaligen Winterpalais des Prinzen Eugen. Das ist parallel zur Kärntner Straße zwischen Himmelpfortgasse und Johannesgasse angesiedelt. Die Baugeschichte dieses Gebäudes finde ich sehr spannend. Prinz Eugen, einer der bedeutendsten Feldherren Österreichs, der ließ so im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts dieses Palais errichten. Er brauchte schlicht und einfach repräsentative Räume. Prinz Eugen war Feldherr, er leitete den Hofkriegsrat und er war zumindest de facto auch Statthalter in den spanischen Niederlanden, die damals eben auch noch zum Habsburgerreich gehört, und er brauchte da einfach Repräsentationsräume. Und da kaufte er so nach und nach Grundstücke und das Palais wurde wirklich so von den ganz späten, ich glaube so 1690er Jahren bis etwa 1725 schrittweise erbaut. Er kaufte immer wieder Grundstücke dazu und dann wurde das Palais immer wieder erweitert. Er hatte da natürlich die absoluten Top-Baumeister dieser Zeit, nämlich einmal Fischer von Erlach und dann Lukas Hillebrand. Und mit diesen Architekten wurde das Palais geplant und entsprechend ausgeführt. Prinz Eugen war ja einer der reichsten Männer Europas. Er war ein richtiger Kriegsgewinnler, also vor allen Dingen der sogenannte Spanische Erbfolgekrieg. Das ist ein Krieg, den man wohl als einen der ersten Weltkriege der Menschheitsgeschichte bezeichnen kann. Also der wurde nicht nur in Europa ausgefochten, der wurde auch in den Kolonien ausgefochten. Und bei diesem Spanischen Erbfolgekrieg ging es letztlich um die Vormachtstellung in Kontinentaleuropa. Da kämpften zumindest in der Anfangsphase im frühen 18. Jahrhundert Österreich und England gemeinsam, um eben die Vorherrschaft Frankreichs zu bremsen gegen Ludwig XIV. Auf österreichischer Seite war der Feldherr der genannte Prinz Eugen, auf englischer Seite war es John Churchill, der erste Herzog von Marlborough, und beide, also vielleicht kennen Sie in England Blenheim Palace. Blenheim Palace ist dieser Prachtbau, der ein Schloss größer als alle königlichen Schlösser, eben das Schloss dieses Herzogs von Marlborough. Auch der zog aus dem Krieg entsprechend riesige Gewinne. Und Prinz Eugen ließ ihm anfänglich als Winterpalais, als Winterwohnsitz in der Innenstadt von Wien, dieses Palais richten, in dem dann später das Finanzministerium untergebracht wird. Und erst in weiterer Folge ließ er sich Schlösser wie das Belvedere oder auch Schloss Hof errichten. Prinz Eugen starb kinderlos, so in den späten 1730er Jahren, und sein Vermögen erbte seine Nichte, die damit zur einer der reichsten Frauen Europas wurde. Und sie hat den Großteil dieses Vermögens ihres Onkels versteigern lassen und fast alle Gebäude und Schlösser wurden vom Habsburger Kaiserhaus erworben. Auch eben dieses Winterpalais, das dann einige Jahre leer stand, dann wurde es verwendet als Verwaltungsgebäude. Also es wurde einerseits staatliche Institutionen wie die Münz- und Bergbehörde, also auch Institutionen, die von der Hofkammer, und da kommen wir wieder in diesen Salzkammer-Kontext. Das Salzkammergut heißt ja Kammergut, weil es von der Hofkammer verwaltet wurde, und die Hofkammer war bis zur Märzrevolution 1848 so ein Superministerium, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, aber auch Ministerium für Rohstoffe, für Bergbau. Da lief alles zusammen, und wie es halt so bei einer Bürokratie üblich ist, die Hofkammer wurde immer größer, brauchte immer mehr Platz, und da war das Winterpalais des Prinzen Eugen letztlich quasi wie berufen, um hier, weil es ja auch in der Nähe stand, der alte Rechnungshof in der Johannesgasse, dann später das Hofkammerarchiv. Also hier ist auch sein Kritzel im ersten Bezirk, wo sehr, sehr alte und viele Verwaltungsgebäude stehen. 1848 bei der Märzrevolution wurde das alte System zu Grabe getragen. Es kam eine neue staatliche Verwaltung, es kam die Gliederung in Ministerium, und das Finanzministerium übernahm die Bergbauagenten, und die Aktenbestände der Hofkammer kamen zum Teil ins Archiv des Finanzministeriums. Mit diesem Pferdeeisenprojekt sind wir zeitlich 1865, da sind wir schon nach der Märzrevolution, also da war das Finanzministerium schon aktiv, und ab 1848 war das Finanzministerium eben im Winterpalais des Prinzen Eugen untergebracht, und da gab es natürlich auch entsprechende Archivräumlichkeiten. Ein großer Archivraum war die sogenannte Sala Terrena. Sala Terrena, das sind in den barocken Schlössern ebenerdige Prunkräume, die quasi vom Innenraum in den Gartenbereich überleiten. Diese Sala Terrena war mit Gemälden der Schlachten ausgestattet, die Prinz Eugen erfolgreich für Österreich geschlagen hat. Und eben eine dieser Schlachten ist die Schlacht bei Höchstädt in Bayern, auf Englisch Blenheim Battle. Und bei dieser Schlacht wurde eben die Vorherrschaft Frankreichs unter damals Ludwig XIV. Gebrochen. Und in diesen Räumlichkeiten, also im Erdgeschoss, im Kellergeschoss, wurden natürlich immer mehr Archivalien untergebracht, weil ja der Aktenbestand permanent angewachsen ist. So in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wurde dieses Winterpalais des Prinzen Eugen einer Generalsanierung unterzogen. Es wurde sogar einige Jahre museal genutzt. Jetzt sind wieder die Prunkräume, die Repräsentationsräume des Finanzministeriums drinnen. Und im Zuge dieser Sanierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden auch die Aktenbestände ausgeräumt. Zu der Zeit habe ich relativ viel im Hofkammerarchiv geforscht, und die Beamten des Hofkammerarchivs wussten natürlich, dass ich an Archivalien aus dem Salzkammergut interessiert bin. Und dann kam eben einer dieser Hofkammerarchivbeamten zu mir und sagt: Herr Idam, wir haben was gefunden. Und zwar wurde einer dieser Räume im Winterpalais ausgeräumt, und da war auch ein Planschrank. Planschränke, das sind Schubladenkästen mit sehr großen Laden, wo man diese Pläne ungefaltet und ungerollt hineinlegen kann. Und auf einem dieser Planschränke war ein riesiger Aktenstapel, sodass im Lauf der Jahrzehnte durch das Gewicht der Akten der Planschrank so zusammengedrückt wurde, dass man die Laden nicht mehr herausziehen konnte. Und im Zuge des Ausräumens wurde der Planschrank entlastet. Man konnte die Laden wieder rausziehen. Und da war eben eine Mappe mit der wunderschönen Aufschrift Alles aus See, so wie Alles Walzer. Und in dieser Mappe Alles aus See, da lagen eben auch die genannten Pläne des Pferdeeisenbahnprojekts. Die Blätter sind etwa unterteilt Landesgrenze. Auf dem ersten Blatt ist der südliche Bereich des Hallstätter Sees, der Markt Hallstatt, Obertraun etwa bis zur Landesgrenze und der Plankopf. Auf dem zweiten Blatt ist ab Landesgrenze Steiermark bis Sudhaus-Kainisch und die ganzen Schnitte und die ganzen Höhenprofile dargestellt. Im Plankopf wird der Plan als Croquis. Croquis bedeutet so grober Vorentwurf, aber das ist eigentlich gar nicht so zutreffend, weil der Plan eine unglaubliche Detailgenauigkeit aufweist, obwohl er im Maßstab 1:7200 gezeichnet ist. Und dieser Maßstab ergibt sich aus dem Zusammenhang, ein Zoll auf dem Plan sind 100 Klafter in Wirklichkeit. Und wenn Sie ein treuer Hörer dieses Podcasts sind, da werden Sie sich vielleicht an die Hektoklaftersteine erinnern. Also auch im Soleleitungsweg sind die Markierungen alle 100 Klafter und dieser Hektoklafter, das war so der Versuch, das alte Maßsystem aus Zoll, Fuß und Klafter zu retten und quasi mit einem dezimalen Zählmaß, eben dem Hekto, diese Mischform von alt und neu. Und dieser Plan stammt auch aus der Zeit, wo man das noch versuchte, also zu mischen. Klafter und Dezimalsystem wurde natürlich genauso so, wie die Pferdeeisenbahn zu diesem Zeitpunkt schon obsolet war, schon eine auslaufende Technologie. So war natürlich auch dieses alte Maßsystem ein auslaufendes Maßsystem. Es war ein letztes Aufflackern. Die Bahnstrecke beginnt bei der Sudhütte in Kainisch und führt dann am orographisch linken Traunufer. Die Bahn verlief ausschließlich am linken Traunufer. Teilweise entspricht natürlich die Strecke, die hier für die Pferdeeisenbahn vorgeschlagen wurde, der später ausgeführten Kronprinz-Rudolfsbahn. Und da geht es ja eigentlich nur noch um Jahrzehnte. Das heißt 1865 die Pferdeeisenbahn und dann schon in den 1870er Jahren die Kronprinz-Rudolfsbahn. Und es wurden natürlich die Überlegungen für die Strecke mitgenommen. Allerdings die Trasse der Kronprinz-Rudolfsbahn wechselte ein paar Mal das Traunufer, um Lawinengängen auszuweichen, weil gerade die Koppenschlucht einerseits eine wunderschöne Strecke, also die Bahnfahrt immer wieder ein Erlebnis, aber technisch vom Gelände her sehr, sehr schwierig. Und das wird auf dem zweiten Blatt durch diese Profilschnitte, also einmal ein Längsprofil, dann Querprofile, wird schon sehr genau gezeigt, wo müssen Dämme aufgeschüttet werden, wo müssen Stützmauern errichtet werden, wo müssen Einschnitte in die Hänge gemacht werden. Also hier schon sehr, sehr genaue Überlegungen und die Strecke führt eben dann von der Sudhütte Kainisch am linken Traunufer bis etwa zur Kohlbrücke in Obertraun. Dort verlässt sie dann die Traun und führt so mit einem Schwenk Richtung Süden durch die Ortschaft Winkel, wo dann die Pferdeeisenbahnstrecke am Ufer des Hallstätter Sees endet. Und da war dann gedacht, mit dem Schiff letztlich auf dem kürzesten Weg vom Sudhaus Hallstatt über den See Salz zu transportieren. Hier natürlich grundsätzlich die Frage, warum ist das überhaupt notwendig? Es gab manchmal Produktionsausfälle im oberösterreichischen Teil, manchmal im steirischen Teil. Es gab zum Beispiel auch Überlegungen, Pfannkern, also das ist dieses Material, das sich während der Sud an der Salzpfanne anlagert. Steirischen Kern in Hallstatt mit zu versiedeln. Man hatte damals die Hoffnung, dass aus Seersalz ist gerade in diesen Fudern klebt es besser zusammen. Also die Ausseerfutter waren viel formstabiler. Vielleicht auch diese Überlegungen. Leider ist es nur ein Plan. Es gibt dazu keine entsprechenden Schriftstücke mehr, die quasi einen Motivenbericht liefern, warum diese Pferdeeisenbahnstrecke gebaut war. Für die Forschung, denke ich, hat dieser Plan auch insofern große Bedeutung, obwohl er Croquis, also grober Vorentwurf genannt wird, obwohl der Plan mit dem doch groben Maßstab 1 zu 7200 gezeichnet ist, wirklich mit Akribie jeder Graben, jede Flur bezeichnet. Und ich denke, für die Forschung ist das wirklich eine Quelle, um alte Flurnamen wieder auffinden zu können, wieder identifizieren zu können. Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, wie dieser Plan ausgeführt ist, stelle ich in die Shownotes zu dieser Episode einen Link, wo Sie sich einerseits Bilder von diesen Plänen und auch einen kurzen Text zu diesem Pferdeeisenbahnprojekt downloaden können. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.